Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Am Anfang war alles gut. Wir wurden von Gott geschaffen. Rein, geliebt, in völliger Gemeinschaft mit ihm. Doch etwas ist zerbrochen. Sünde trennte den Menschen von Gott. Doch er gab den Menschen nicht auf. Nicht in ihrer Schuld, nicht in ihrer Rebellion, nicht in ihrer Zerbrochenheit. Stattdessen griff er selbst in die Geschichte ein. Durch Jesus Christus, durch das Kreuz, durch seine Gnade. Wenn wir an Christus glauben und ihm nachfolgen, sind wir nicht nur gerettet, sondern berufen. Zu einem Leben, das Gott gefällt.
Ihr Lieben, ich weiß, dass einige von euch das schon das zweite oder dritte Mal gesehen haben. Aber ganz ehrlich, wer von euch, ich frage uns mal, wer von euch ist unter uns heute Morgen, der einen Film oder einen Clip schon mal mehr als einmal gesehen hat? Ja, das dachte ich mir, ne? Und euch geht's bestimmt auch so wie mir. Man hat das ein-, zweimal-, dreimal gesehen und immer wieder fallen einem so neue Sachen auf, oder? Geht's euch auch so? Und ich muss sagen, ich fand das nochmal stark, einfach zu hören, wir sind nicht nur gerettet und allein, das ist ja eigentlich schon der Hammer, oder? Gerettet zu sein. Aber dann auch berufen zu sein zu einem Leben, das Gott gefällt, irgendwie das eine ist die Voraussetzung für das andere, aber damit haben wir uns die letzten Wochen schon beschäftigt. Wie sieht denn ein Leben aus, was Gott gefällt? Nun klar, man könnte vorher nochmal die Frage stellen, das muss sich jeder selber beantworten, möchte ich überhaupt ein Leben leben, das Gott gefällt? Das ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung. Aber wenn ihr heute Morgen hier sitzt und du sagst, ja doch, das will ich, dann ist es gut, diese Frage zu stellen, wie sieht denn so ein Leben, das Gott gefällt, aus? Und wir waren teilweise unterwegs, ich war teilweise auswärts predigen, hatten auch mal Urlaub, aber ich habe die gute Gelegenheit genutzt, dass wir die Predigten ja online haben und habe sie mir angehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt berührt über diese starke Predigten, die wir die letzten drei Wochen hören durften. Von Alex, von Carsten und nochmal von Alex. Wer das verpasst hat, große Empfehlung, das nochmal anzuhören. Wer letzte Woche da war, der kann sich vielleicht noch erinnern, wie der Alex hier vorne stand. Was hatte denn der angehabt? Ein Trikot. Ja, ein Trikot, und zwar gar kein echtes und sowas, ne? Aber er hat uns mit hineingenommen in diesen Punkt, was heilig ist, und hat vehement eingeladen oder ich sag mal so die Einladung Gottes weitergegeben und ausgerufen, hey, komm in mein Team, oder? Komm in mein Team. Gott lädt uns ein, in seinem Team dabei zu sein. Was für ein grandioser Ruf, was für eine grandiose Einladung. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht oder gehört, was bedeutet es, heilig zu denken und heilig zu reden. Es ging also um heilig sein. Und ich möchte heute mit dem dritten Thema dieser kleinen, ich nenne es mal Trilogie, ja, manche kennen ja auch Filme mit Trilogien und sowas. Wir haben mal in diese Predigtreihe eine Trilogie eingebaut. Nach dem Heiligdenken und Heiligreden kommt heute was? Überraschend, Heilighandeln. Aber das gehört ja auch zusammen. Denn alles, was wir tun und alles, was wir sagen, wo beginnt das? Es beginnt hier, in den Gedanken. Formt sich das. Und daraus entspringen dann Worte oder eben Taten. Und deswegen ist das Thema heute heilig handeln. Es betrifft das ganze Leben, also nicht nur einzelne Bereiche. Und deswegen kannst du auch gern über diesen Gottesdienst und über diese Predigt die Überschrift nehmen, heilig leben. Also so leben, wie es Gott gefällt. Also der Kern dieser Themenreihe. Und darüber möchte ich mit euch heute nochmal nachdenken. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam einen Bibeltext anzuschauen. Also ihr dürft gerne eure Bibeln nehmen. Ich habe diesen Text nicht mitgebracht hier zum vorne mitlesen, weil ich dachte, wir schauen mal wieder analog direkt rein. Und ich lasse euch jetzt nicht nochmal aufstehen, ich hatte das eigentlich vor. Ich lese jetzt einfach den Text aus 1. Petrus Kapitel 3 und da ab Vers 13. Dürft gerne mitlesen. 13 bis 19. 1. Petrus 1, 13 bis 19. Das ist im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, wer noch blättert und sucht. Da heißt es deshalb, umgürtet eure Lenden, eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, und hier zitiert er aus dem Alten Testament, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt oder lebt die Zeit eurer Fremdlingschaft hier auf der Erde in Furcht oder auch Ehrfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder eben mit Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Federn überlieferten Wandel und Lebenswandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehler und Runzeln und Flecken. Herr, ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem guten Heiligen Geist und dass du dich lagerst mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Heiligkeit, von der wir gesungen haben. Herr, dass du unsere Herzen packst und wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Präsenz, danken dir für deine Gegenwart, dass du hier bist und dass dein Wort nicht nur irgendetwas ist, was nett zu lesen ist, Herr, sondern was Leben ist, Herr, was mit unserem Leben etwas machen darf. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst, dass du mir Gnade zum Reden und uns allen Gnade zum Hören schenkst, dass das passieren kann, heute hier in unseren Herzen, was du dir vorgenommen hast. Und ich bete das in deinem wunderbaren Namen, der ich bin. Und der sein wird. Wir danken dir dafür. Amen. Ich will mal damit anfangen, was ich gemacht habe. Ich fand das spannend, was bei mir in der Elberfelder Bibel, die ich habe, als Überschrift über diesen Abschnitt stand. Und habe dann mal geguckt, was in den anderen Übersetzungen steht. Und ich will euch das mal, wahrscheinlich werden einige sagen, ja, das steht bei mir, das steht bei mir. Dann sind das die unterschiedlichen Übersetzungen. Und ich fand spannend, bei Luther stand geheiligtes Leben. Darum geht's. Bei der Hoffnung für alle stand neues Leben. Und wie es aussieht. Und bei der neuen Lebensübersetzung, da hieß es Aufruf zu einem Leben in Heiligkeit. Und richtig zusammengefasst, fand ich, war die neue Genfer, die sagte, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Fand ich cool. Das ist schon mal so eine Ansage, worum es geht. Elberfelder macht es ein bisschen komplizierter. Heiliger Lebenswandel der Erlösten durch das Blut Jesu. Die sind ganz genau. Aber alle haben eins gemeinsam, es geht um ein Leben in Heiligkeit. Es geht um heilig Leben. Und was haben wir gelesen hier nochmal, der Vers 13? Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Ich meine, ihr wisst selber, wenn am Anfang von einem Text deshalb steht, dann macht er was? Hat man schon in Deutschunterricht gehabt. Er bezieht sich auf das Vorhergesagte. Ganz klar. Ja? Und da geht es die ganze Zeit in diesem Text vorher komplett um die Hoffnung und die Kraft und die heilsame Wirkung, wovon? Vom Evangelium. Nämlich von dieser Botschaft, dass wir, und das haben wir am Ende gelesen, kostbar erkauft worden sind, nicht mit Silber und Gold, sondern dass Gott selber Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist, sein Leben für uns gegeben hat in Christus, seinem Sohn. Und dass er deswegen uns Hoffnung gibt, weil es eine Chance gibt zu leben, ihr Lieben. Und auf diese Hoffnung, oder besser gesagt, auf diese Gnade zu setzen. Deswegen, deshalb umgürtet eure Lenden, eure Gesinnung und hofft völlig auf diese Gnade. Welche Gnade? Genau diese Gnade, dass keiner von uns es verdient hat, aber jeder nötig hatte, erlöst und errettet zu werden. Und Gott kommt und wird Mensch. Und ich weiß, dass du vielleicht hier sitzt und denkst, Stefan, kannst du jetzt mal weitermachen? Ich weiß das. Aber wisst ihr, wir dürfen diese Grundlage der Gnade Gottes nie vergessen und verlassen, weil wir sonst manchmal auf schräge Wege kommen und denken, unterschwellig, wir sagen das nicht. Naja, aber dass ich erlöst bin, das, ich bin auch schon cool drauf. Also dass Gott mich auserwählt hat und dass ich jetzt ihn kennen darf, hat schon seinen Grund. Versteht ihr? Er kann in gewissen Punkten auch echt stolz auf mich sein. Hey, nein, also das ist er, ja. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Wir wollen uns völlig auf die Gnade verlassen, weil keiner von uns hat es verdient. Höre ich dazu einen Amen? Das ist total wichtig und daran erinnert der Petrus hier. Und was meint er damit, wenn er sagt, umgürtet eure Lenden? Es geht hier um ein Leben, um eine klare Ausrichtung auf das, was Gott gefällt. Und dieses Leben, was Gott gefällt, fängt damit an, das hatten wir auch gehört, darüber hat Alex gepredigt, beginnt mit der Umkehr. Beginnt mit der Einsicht, ich schaffe es nicht allein. Was hast du gerade gesagt, Joachim? Ich kann's nicht. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Und wir können uns auch nicht durch gut Mensch sein, durch alles Mögliche nett tun, sagen, jetzt bin ich. Nein, sind wir nicht. Wir sind Leute, die Gnade brauchen. Wie heißt es so schön in so einem alten Lied? Ich bin einer, den die Gnade fand. Die Älteren unter uns kennen das sicherlich noch. Nicht wir haben gefunden und sind die Kings, die ihn gefunden haben, sagen, ich habe ihn. Nein, er hat uns. Er hat dich so sehr geliebt, dass er sich auf den Weg gemacht hat und sagt, ich möchte dich ganz persönlich. Ich würde jetzt gerne jeden Einzelnen ganz lange angucken und sagen, das ist der Blick Jesu für dich. Hey, ich will dich. Ich such dich. Ich will dich. Ich bin einer, der Gnade gefunden hat, der von der Gnade gefunden wurde. Und mit diesem Wissen, ihr Lieben, im Hinterkopf möchte ich weitergehen und mich ganz ausrichten. Und das ist das, was der Petrus hier sagt. Hey, umgürtet eure Lenden, das steht dafür. Macht euch bereit, ja? Also nicht, dass das alles so dann rumflattert und sagt, oh, ich lebe so in den Tag rein. Nein, zumachen. Ne? Und dann geht's los. Ausrichten, bereit machen. Aber ist euch aufgefallen? Sicherlich. Euch aufmerksamen Lesern, dass hier bei diesem Text am Ende steht, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird. Also ich habe mal gelernt in der Schule, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber dass das Zukunft ist, oder? Haben wir irgendwelche Lehrer, Deutschlehrer unter uns oder sowas? Wird ist doch Zukunft, ne? Es wird etwas sein. Futur habe ich damals gelernt. Und da dachte ich mir, Moment. Ich dachte, die Gnade ist ja die, auf die wir uns berufen sollen, die er uns schon geschenkt hat. Vergangenheit. Und das hat heute noch Auswirkungen. Und wisst ihr, was hier stark ist? Dass das eine doppelte Funktion hat. Es ist eine Gnade, die wir schon erlebt haben, aber eine Gnade, die noch aussteht, die noch kommt. Ja, was ist denn hier gemeint? Wenn hier steht, wird durch die Offenbarung Jesu Christi uns gezeigt. Wisst ihr was? Es steht noch ein ganz besonderer Gnadenmoment und ein Gnadenerlebnis aus. Und ich spüre förmlich, wie ihr schon kocht und ausrastet. Wisst ihr warum? Weil Jesus wartet auf uns und wir werden ihn einmal sehen. Stell dir das bitte schön mal vor. Er kommt wieder und um jeden einzelnen von uns mit in dieses Fest hineinzunehmen und er sagt, du bist eingeladen. Wusstest du das? Ich meine, ich weiß, ihr freut euch, wenn ihr von lieben Freunden zur Hochzeit eingeladen seid, oder? Gestern hatten wir ja eine wunderschöne und viele von euch waren da, was ich mega cool fand und es war richtig schön. Aber wenn du von dem höchsten aller Hohen, von dem bedeutungsvollsten aller Bedeutungsvollen eingeladen wirst und sagst, hey, du bist eingeladen, ich freue mich auf diese Begegnung, bereit dich schon mal vor, dann ist es genau das, was hier steht. Heilig leben heißt in Erwartung leben, im Bewusstsein, wo ich herkomme, dass ich einer bin, der von Gnade lebt und dass ich auf etwas zusteuere, fest den Gürtel ausgerichtet und sage ich ziehe mich ordentlich an für die Hochzeit, oder? Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Das ist die Dynamik, die der Petrus hier deutlich macht. Hinfiebern, bereit machen dürfen. Die Grundlage ist die Gnade. Und das Ziel ist auch die Gnade. Dass der, der über allem steht, auf dich und mich wartet. Also das ist der Hammer, oder? Okay. Ich mach mal weiter. Die Frage ist wie? Wie sollen wir denn heilig leben? Und da steht's dann weiter, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Also wendet euch davon ab und dann lenkt er nochmal den Blick auf den wir kennenlernen durften. Der euch berufen hat, ist nämlich wie? Heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen, denn es heißt in der Schrift, und hier zitiert er, dürft ihr gerne mitschreiben, 3. Mose 11, 44 bis 45 und auch nochmal 3. Mose 19, 2, da steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und vielen Dank für die Lieder, die wir heute Morgen schon gesungen haben, über diese Heiligkeit Gottes. Heilig. Lasst mich kurz für einen Moment dann nochmal mit euch drüber nachdenken. Was heißt das? Alex hat letzte Woche da mit vielen Beispielen schon viel Starkes erwähnt. Ich will euch eine Sache nochmal in Erinnerung rufen. Heilig, hebräisch kadosch oder griechisch hagios, heißt so viel wie abgesondert. Man kann auch sagen geweiht. Jemandem, ihm, Gott geweiht und von dem gewöhnlichen Gebrauch abgetrennt. Und die Leute damals hatten ein ganz praktisches Bild vor Augen. Sie hatten den Tempel oder die Stiftshütte vor Augen und wussten, zum Beispiel war in dieser Stiftshütte, in diesem Tempel, ein Leuchter oder auch ein Becken, wo sie sich wuschen. Das war ein ganz normaler Leuchter, ganz normales Becken. Aber dadurch, dass dieses Becken und dieser Leuchter im Tempel stand und Gott geweiht war, war es eben kein normales Becken mehr, kein normaler Leuchter, sondern das war ein Leuchter, der geheiligt wurde für Gott, zu dem Gebrauch für ihn. Und heilig heißt also, nichts anderes als zu Gott gehörend, für Gott gemacht, ihm ganz zur Verfügung gestellt. Und ich bitte mal, dass ihr diese Formulierung genau zuhört, weil es Bilder sind, die ja auf uns zutreffen, was Gott sich wünscht, was heilig bedeutet. Ich komme gleich dazu. Und überhaupt, und das ist ganz wichtig, kann nur das heilig sein, was von Gott, der allein heilig ist, heilig gemacht wurde. Und das ist total wichtig. Heilig dem Herrn, heißt es. Wir können uns nicht selbst heilig machen oder heilig sprechen. Ich stelle auch manchmal fest, dass haben wir Christen manchmal so an sich, dass wir besonders heilig reden, damit die anderen beeindruckt sind. Dass ich spreche jetzt von keinem, der hier ist oder so. Also nicht bewusst, dass ich jetzt sage, ich gucke jetzt dahin und meine den oder so. Also könnt ihr glatt vergessen. Aber vielleicht ist es der Geist Gottes, der auch sagt, wo wir dann manchmal heilig wirken wollen, durch heilig reden, weil wir vielleicht irgendwas übertünchen wollen. Aber ihr Lieben, wir können uns nicht selber heilig machen durch irgendwelche Taten, durch Reden und sagen, auch wenn ich es besonders gut mache, dann sagen bestimmt andere, oh Stefan, du bist aber ganz schön heilig. Quatsch, darum geht's nicht. Nur einer, und lass mich das nochmal deutlich sagen, wenn du das mitnimmst, nur einer ist wirklich heilig und kann heilig machen, und das ist Gott selber. 1. Samuel 2, Vers 2. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Also nur das nochmal ganz wichtig. Ganz praktisch, heilig sein und heilig leben. Er ist heilig, wir sollen auch heilig sein, haben wir gerade gelesen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und fragen, wie seht ihr, wie stellt ihr euch das vor, wie sieht ein Leben aus, das heilig ist? Ein geheiligtes Leben. Das wäre total spannend. Ich glaube, das würde sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, oder? Sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Und an dieser Stelle würde ich es mal so machen, ich möchte euch gern mal weitergeben, was ich glaube, was heilig sein nicht bedeutet. Manchmal ist es ja gut, die Kehrseite sich anzugucken und dann zu verstehen, das ist nicht gemeint. Das Erste, was ich zutiefst glaube, ihr Lieben, heilig sein oder heilig leben bedeutet nicht, schräg oder komisch zu sein. Ja? Manchmal, ich will das nicht vertiefen, aber manche sagen, ja, also so ein bisschen, wo man denkt, wisst, was ich meine, oder? Danke, ich habe überlegt, wie formuliere ich das? Ich habe keine Formulierung irgendwie richtig gefunden, aber manchmal ist es voll schräg. Man könnte auch sagen, ja, aber das steht doch, heilig sein bedeutet, abgesondert zu sein. Ja, das heißt aber nicht, dass du sonderbar oder sonderlich sein sollst. Versteht ihr? Wichtig. Ja, auch manches, was man tut, weil wir Gott gefallen wollen, ist anders, weil wir damit gegen den Strom schwimmen. Aber besser anders als sonderlich, ist die Botschaft angekommen. Sehr gut. Das Zweite ist, heilig sein bedeutet auch nicht, weltfremd zu sein, irgendwo aus der Welt zu gehen, abgehoben zu sein, zu schweben über der Sphäre und die Leute können dich gar nicht mehr greifen. Ja, auch so manchmal unsere Sprache, nochmal unsere Sprache, reden, ja. Es muss nicht unbedingt nicht verständlich sein, es soll sagen, boah, was du da sagst, ich verstehe noch nicht einmal die Worte, aber es fühlt sich roh an. Lasst uns lieber mit 1000 natürlichen, klaren Worten mit den Menschen sprechen, als dass wir glänzen durch eine mystische Sprache, wo der andere denkt, wo bin ich hier hingekommen? Ja? Nein, wir wollen nicht heilig sein in der Form, dass wir unnahbar sind, sondern wie sagt Jesus einmal, ihr seid nicht von dieser Welt, das stimmt. Ihr wisst um eine andere Realität und ein anderes Bürgerrecht, also gehört in den Himmel. Aber wo seid ihr? Stimmt. Mit beiden Beinen hier auf der Erde. Ihr seid nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und wer hat das grandios vorgelebt? Jesus selber. Er war mitten bei den Menschen, mittendrin. Ja, er hat sich auch abgesondert und Zeit mit Gott verbracht. Aber der Ort, wo er das dann ausgelebt hat, was er in der Verbindung mit Gott bekommen hat, das hat er mitten unter den Menschen gelebt. Und genau dort gehören wir hin, wenn wir heilig leben wollen. Heilig sein bedeutet auch nicht unantastbar oder besser zu sein als so ein Label, ich bin heilig, ich bin jetzt besser. Nein. Oder vielleicht sogar überheblich zu sein. Nein, warum? Und hier betone ich das nochmal. Es hat Heiligsein nichts mit Leistung zu tun, sondern ausschließlich mit Geschenk. Und bitte eine letzte Sache. Heiligsein hat auch damit nichts zu tun, wenn ich endlich diesen Status erreicht habe. Jetzt bin ich mehr geliebt von Gott. Völliger Unsinn. Wir können uns und brauchen uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Heilig sein bedeutet nicht, mehr geliebt zu werden vor Gott, wenn du reinschaust in den Text, der eh ohne Ansehen der Person richtet, liebt und mit uns umgeht. Von daher lohnt sich das ja gar nicht. Ja? Heilig sein, und jetzt so eine Zusammenfassung, für was ich glaube, wie es ist, so zu leben, dass man ihn, der heilig ist, mit seinem ganzen Leben widerspiegelt. Dass also die anderen im Umfeld erkennen können, wie er ist, weil sie dich und mich sehen. Stell dir das mal vor. Das ist der Plan Gottes. Und an dieser Stelle steht jetzt bei mir hier, okay, na dann gute Nacht. Wer schafft das von uns? Wer kann schon so heilig sein oder heilig leben, wie es hier steht? Ich nicht. Von mir aus. Wahrscheinlich auch keiner von uns. Keiner ist so heilig wie Gott. Und da ist eine enorme Spannung, und hier kommt die gute Botschaft. Wisst ihr, dass diese Spannung, die wir empfinden, dass die Bibel ganz klar benennt und leider auch nicht auflöst, aber damit ganz ehrlich umgeht. Und das will ich uns zum Schluss noch ganz praktisch mit nahebringen. Da ist eine Spannung zwischen heilig sein und heilig leben. Was meine ich damit? Das linke heilig sein, das ist eine Identität. Und du und ich, und das möchte ich dir zusprechen, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben und er uns gerettet hat, gereinigt hat, dann sind wir geheiligt. Amen. Also ich könnte auch sagen, guten Morgen, ihr lieben Heiligen. Ja, ich spüre die Überzeugung. Aber wisst ihr, genau das ist die Spannung, die mir ja genauso in meinem Herzen ist. Hä? Ich bin heilig, wenn das jemand sagt, ja, du bist ein Heiliger, da denke ich, oh, wenn du wüsstest. Ja, wenn man sagt, wenn du das wüsstest, Mensch, nein, mir gelingt das nicht immer. Ja, wir sind schon jetzt erlöst, geheiligt und gereinigt. Und trotzdem vermittelt uns das Wort Gottes, und das finde ich total spannend, immer wieder, dass wir auch entsprechend dieser Identität heilig leben sollen. Also schon jetzt, aber doch noch unterwegs, oder? Und damit müssen wir leben, ihr Lieben. Aber wie? Hier nochmal, ich finde das so schön. An die Gemeinde Gottes, hier 1. Korinther 1, Vers 2, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. In Wiesbaden zum Beispiel. So denkt Gott über uns, das hat er aus seinem Wort nicht rausgenommen. Du bist heilig. Und heilig leben ist ein lebenslanger Prozess, ihr Lieben. Das ist ein lebenslanger Prozess, die in der Bibel mit Heiligung genannt wird. Und das ist unsere Berufung. Kannst du gerne aufschreiben, auch nochmal zum Nachlesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Wir sind berufen, nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Das ist unsere Berufung, in der wir leben sollen. Und wir sollen, und das ist ein Vers aus Römer 12, Vers 1 bis 2, den wir in den Wochen auch schon mal gehört haben, wir sollen unser Leben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingeben und nicht gleichförmig dieser Welt sein. Und lass mich dazu mal ganz praktische Gedanken äußern. Steht, wir sollen uns nicht gleichstellen dieser Welt, aber trotzdem in dieser Welt sein. Wir sollen auch nicht böse über die Welt reden, ach die böse Welt, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir uns von dem, was nicht gut ist, was Gott nicht gefällt, fernhalten. So ein paar Punkte, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Wie ist es mit den ganzen Hate Speech, mit der Kultur, wo negativ gesprochen wird? Wo Intrigen geschmiedet werden, wo Menschen falsch sind oder hinter dem Rücken von anderen reden oder eine Hidden Agenda haben, nicht wirklich sagen, was sie meinen, sondern verbergen oder gierig sind, selbstsüchtig sind. Am Ende ist sich doch selber irgendwo jeder der Nächste. Oder mein Recht durchsetzen, meine Position festigen. Teilweise koste es, was es wolle. Meinen Einfluss geltend machen, Macht ausüben. Und manchmal von einem hohen Ross runtersprechen zu anderen und. Das sind alles Dinge, wo Gott sagt, hey Stefan, wende dich ab davon. Das weist nicht auf mich hin, das spiegelt mich nicht wider. Werd doch erneuert in eurem Sinn, in der Gesinnung. Und wisst ihr was? Wir wollen das nicht ändern, damit wir zum Selbstzweck heilig sind, dass Leute sagen, boah, wie du jetzt lebst, das ist wirklich, boah, du bist so heilig. Es geht nicht darum, letztendlich heilig zu sein, sondern es geht darum, Jesus, unserem Herrn, zu gefallen. Aus Liebe, weil er heilig ist und weil wir auf ihn hinweisen wollen. Ich schließe mit einem Bild. Ich weiß, Alex hat letzte Woche schon zwei tolle Bilder gebracht. Einmal mit diesem Trikot und der Einladung, in Gottes Mannschaft zu kommen. Und zum Schluss das Beispiel des Hauses, was er erzählt hat. Ob Jesus dort drin Gast ist oder ob er drin wohnt und Eigentümer ist. Und es ganz ihm gehört, unser ganzes Leben ihm gehört. Ich wurde beim Bibellesen an dieses Bild erinnert, was ja auch letztendlich schon durchgedrungen ist, dass Jesus wiederkommt und dass er als der Bräutigam auf uns wartet, ein Fest vorbereitet und er sich wünscht, dass seine Braut wunderbar geschmückt ist. Ich weiß, dass das ein sehr anstrengendes Bild ist für uns Männer. So, wo man sagt, ich brauche keine Stunde für die Haare zu kräuseln und so. Ich nehme uns einfach in dieses Bild mal mit hinein, weil es eine Sehnsucht ausdrückt und ich hoffe, ihr lieben Männer, ihr kommt damit. Ich gehe nochmal auf den Vers 13 ein. Da steht deshalb, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Und ich ergänze, wenn wir gemeinsam Hochzeit feiern und mit ihm zusammen im Himmel dieses Mahl, dieses Hochzeitsmahl des Lammes zu uns nehmen werden und feiern werden. Ich will dich einfach mal fragen, wenn man so dieses Bild nimmt, freust du dich? Freust du dich auf diese Begegnung mit Jesus? Machst du dich dafür bereit? Hast du so etwas in deinem Herzen wie, ich kann es kaum erwarten? Damit meine ich nicht lebensmüde zu sein, sondern hast du eine Vorfreude, dass du sagst, ich kann diesen Tag der Begegnung kaum erwarten. Und ich will mich schmücken, ich will mich bereit machen, ich will heilig sein, ich will mich gürten. Ich will nicht einfach so reinmarschiert kommen, sondern ich will mich vorbereiten. Und nicht nur an dem Tag der Hochzeit will ich schön sein, ich will auch vorher schon so leben, dass er sich freut. Ich will ihm gefallen, ich will für ihn leben. Und ich habe dafür praktische Fragen mitgebracht, die du ganz für dich persönlich beantworten kannst. Für wen oder was lebe ich? Für wen oder was lebst du? Wem willst du gefallen? Wem willst du Freude machen mit deinem Leben? Also wirklich Freude machen. Wem weihe oder widme ich meine Zeit? Wer darf meine Gedanken füttern? Welchen Worten schenke ich Gehör? Womit fülle ich mich? Wer darf aussehen und prägen in meinem Leben? Von wem lasse ich mich beeinflussen? Dient das, diese Quellen dazu, dass ich dadurch ein Leben führen kann, was Gott ehrt? Und das sind keine anklagenden Fragen, sondern das ist so eine Standortbestimmung, die wir, glaube ich, immer wieder mal vornehmen sollten. Lebe ich in dieser Erwartung, weil ich ihm gefallen will, mich vorbereiten will? Und lebst du so, dass andere dadurch eingeladen werden, auch den Bräutigam kennenzulernen. Weil ich muss euch enttäuschen, der Bräutigam, der gehört dir nicht alleine. Weil wir als Gemeinde gemeinsam sind die Braut. Das ist vielleicht ein herausforderndes Bild, aber ein schönes Bild. Warum? Weil du weißt, der links und rechts neben dir, der ist Teil der Braut und Teil der Vorfreude. Du kannst diese Freude teilen. Wir können die miteinander teilen und uns gemeinsam bereit machen. Und wenn wir da beim übertragenen Sinn Nachbarn sehen, der Gürtel sitzt aber noch gar nicht richtig fest, dann sagt man nicht, hey. Da sagen wir, komm, hey, lass uns bereit machen. Liebevoll, ermutigend. Wir wollen doch gemeinsam dabei sein. Und ich gebe euch gern mit dazu, mal Kolosser 3, 1 bis 17 zu lesen, wo davon die Rede ist, was man ja bei jeder Hochzeitsvorbereitung auch macht. Habe ich gestern auch gemacht. Ich bin in meinen Schrank gegangen, habe meine alten Klamotten, also alten Alltagsklamotten ausgezogen und dann habe ich, also nicht so schön wie die Frauen, aber habe ich mich geschmückt. Altes ablegen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes durch die Reihen geht und jedem Einzelnen ganz klar macht, leg das Alte ab. Und hoff nicht, dass ich in meiner Aufzählung vielleicht das vergesse zu sagen, wo du weißt, dass du es ablegen sollst. Und du dann sagst, ha, hat er nicht gesagt. Es reicht, wenn der Geist Gottes das in uns sagt. Sagt, Stefan, leg ab und zieh Neues an. Und es ist so viel Gutes, was hier steht, was wir anziehen dürfen. Demut, Vergebungsbereitschaft, Liebe vor allen Dingen. Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und darf bitten, dass wir dazu gemeinsam aufstehen, wer kann. Und dass wir ganz persönlich für uns hören. Zusammengefasst unter dieser Frage, für wen lebe ich? Nicht mache ich alles richtig, das heißt es nicht. Bin ich heilig, mache ich alles richtig. Nein, für wen lebe ich? Für wen lebst du? Lebst du für den König aller Könige? Für den Bräutigam in der Erwartung? In dem Wissen, dass er sich freut auf dich?
Ob es passt. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du es möchtest, dann muss ich einen Hinweis haben, dass es passt. Und dann gib mir einen Hinweis durch die Predigt. Und es war genau passend. Gott hat mir ein Bild gezeigt von einer Braut. Und zwar die Braut, die gestern geheiratet hat, die hat vor einer Woche ihren Junggesellenabschied im Overflow-Café gefeiert. Und ich war an diesem Tag da, um ein bisschen zu helfen. Und sie saß dort und sie hatte auf ihrem Kopf einen Schleier. Und sie sah so süß aus. So, wisst ihr, sie ist ja auch, ich weiß nicht, wie alt bist du, Suse? Um die 50. Und sie hatte dieses Schild Bride to be. Und sie war so stolz und ich bin an diesem Tisch sitzen geblieben und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe gedacht, wow, welche Schönheit sie ausgestrahlt hat und welche Vorfreude auf dieser Hochzeit. Und ich sah dieses Bild vorhin und Gott sagte mir, das ist das, wie ich euch sehe, bride to be. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass ihr in dieser Vorfreude lebt, bis ich wiederkomme. Und an diesem Nachmittag saßen sie dort, ihre Freundin, und haben überlegt, was ist es, eine Braut zu sein? Was ist es, vereint zu sein mit dem Bräutigam? Was macht es mit dir? Und ich habe gesagt, Herr, es ist nicht nur dieses Bild, was ist die Aufgabe da drin? Und er sagt, bereitet euch vor, meine Braut zu sein. Wie wird es sein, mit mir vereint zu sein? Und es war so diese Liebe und diese Vorfreude. Und ich wollte es einfach nochmal als Ergänzung, weil ich glaube, das ist genau das Bild, was uns Gott heute mitgeben möchte.
Dankeschön. Ihr Lieben, lasst uns kurz diesen Moment nehmen und das nochmal auch wirken lassen, dieses Bild, dass Gott sich darüber freut, wenn wir uns bereit machen und für ihn, den Bräutigam, leben. Und es kaum abwarten können, ihn zu sehen und auch heute, hier und jetzt schon für ihn zu leben. Für wen lebst du? Und ich möchte zwei Angebote aussprechen. Im Namen Gottes. Er lädt uns ein, uns zu erretten, zu erlösen mit den Worten, tut Buße, kehrt um. Dann vergibt er, reinigt und heiligt uns. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, diesen Schritt habe ich noch gar nicht getan. Ich habe noch nicht Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen, mir zu vergeben und mir letztendlich eingestanden, dass ich Rettung brauche, dass ich Vergebung brauche, dass ich Jesus, dass ich Gott brauche. Darf ich dich einladen, das heute Morgen zu tun? Und da reicht ein Bekenntnis, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich lade dich ein, der Herr in meinem Leben zu sein. Mach du mich neu, verändere du mich, vergib du mir. Und dann kommt er und tut das. Und ich möchte diese zweite Einladung genau noch so aussprechen. Wenn du sagst, ich bin gereinigt, geheiligt, ich gehöre ihm. Aber das sind so viele andere Quellen, derer ich mich bediene, die mich beeinflussen, denen ich zuhöre. Und es macht was mit dir, wo du merkst, das ehrt deinen Bräutigam nicht, das ehrt deinen König nicht. Und der Geist Gottes da auf Dinge in deinem Leben den Finger legt, wo er sagt, leg das ab. Leg das ab unter mein Kreuz und zieh das Neue und Gute an von mir. Dann möchte ich beide Gruppen einfach einladen, dass du deine Hand auf dein Herz legst, als ein Zeichen, dass du sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Entweder um mich zu retten, zu erlösen, zu reinigen und zu heiligen, oder dir zu helfen, dich Stück für Stück umzuziehen und diesen Weg der Heiligung wieder konsequent zu gehen und darin nicht müde zu werden. Wer das möchte, kann gerne seine Hand auf sein Herz legen und ich möchte mit uns noch einmal beten. Danke, Herr, dass du heilig bist und dass du hier bist und dass du uns so sehr liebst, dass du dich am Kreuz auf Golgatha hingegeben hast. Und danke, dass du jetzt jeden siehst, der diese Entscheidung getroffen hat und jetzt trifft, sich von dir retten zu lassen, heiligen zu lassen, umzukehren und dich einzuladen, Herr zu sein im Leben. Ich bitte dich, dass du jeden jetzt segnest, hier vor Ort, zu Hause, vielleicht sogar von unterwegs. Du bist überall der Gleiche. Rette du jetzt. Zieh du zu dir. Heilige du. Mach du neu, Herr. Vergib du. Mach du frei, Herr. Wir danken dir dafür, dass du das tust. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt zu dir ruft und sagt, Jesus, hilf mir bitte. Hilf mir bitte, Altes abzulegen. Nicht zu warten, bis du kommst mit neuen Kleidern, sondern zu dir damit zu gehen, es vor dich hinzulegen und zuzugreifen, Herr, in den vollen Kleiderschrank, den du hast, den wir durch dein Wort wissen, und zuzugreifen für das, was du für jeden Einzelnen von uns bereithältst. Egal in welchem Bereich, wo wir merken, Herr, dass wir in alte Muster zurückgefallen sind oder Menschen nicht loslassen können oder was es auch immer sein mag, hilf du uns. Uns vorzubereiten auf die Begegnung mit dir, dem Bräutigam. Amen.